Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan? Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie, Werkstatt und Reifenhandel. Automotive Insights heute mit einer Interviewausgabe und wir freuen uns hier wieder mal eine Persönlichkeit aus dem Reifengroßhandel präsentieren zu können. Haben auf The Tire Cologne kurz darüber gesprochen, ob das denkbar wäre, einen Podcast aufzuzeichnen. Es geht um das Thema Großhandel und mit dem Fokus auf das Commercial-Geschäft, Nutzfahrzeugsegment, aber es geht auch nochmal um das Thema Betriebsübergabe und eine neue Generation, die am Ruder ist. Und zu Gast ist Caroline Pfaffenbach und sie steht für eine junge Generation als Geschäftsführerin der Paderborner Großhandelsgröße Hemmerling Group. Hallo Caroline, ich begrüße dich.
Hallo Kai, vielen Dank für die Einladung.
Wir versuchen heute ein bisschen in die Struktur und auch die Kernparameter im Großhandelsgeschäft zu gucken, aber hoffentlich dann auch persönlich was zu erfahren über deine Denkweise und das unternehmerische Feel. Und wir sprechen über die Entwicklung auch und Herausforderungen für ein Familienunternehmen, das seit über 40 Jahren wirkt. Ja, mal in die Anfänge geblickt. Hemmerling ist seit 1979 Großhandelsakteur und mit dir ist jetzt seit 3 Jahren die zweite Generation in Verantwortung. Ja, was mich sofort angesprungen hat, ist, dass ihr auf eurer Website und auch sonst in der Kommunikation ein wertebasiertes Handeln ins Zentrum eures unternehmerischen Bildes setzt. Kannst du das zum Einstieg schon mal direkt definieren? Was bedeutet das?
Ja, gerne. Also das bedeutet vor allem nicht, dass wir jetzt irgendwo ein schönes Marketingposter aufhängen und sagen, das sind unsere Werte, sondern im Grunde, wenn wir von wertebasiertem Handeln sprechen, dann ist das eigentlich die Zusammenfassung von dem, was das ganze Team tagtäglich macht. Und im Grunde ist das als allererstes der Kundenfokus. Also wir schauen grundsätzlich, wie können wir unsere Kunden, die Erfahrung unserer Kunden verbessern, wie können wir deren Einkaufserlebnis verbessern, bessere Produkte entwickeln. Und wir versuchen das grundsätzlich einfach mit maximaler Leidenschaft und Agilität zu machen. Ich glaube, da sind wir einfach auch ganz typisch Familienunternehmen. Wir sind unglaublich agil, also wir können uns wahnsinnig schnell auf komplett neue Marktanforderungen, Regularien, Themen einstellen. Und wir sind alle, da glaube ich, kann ich wirklich für alle sprechen, mit einer absoluten Leidenschaft dabei. Also ich glaube, keiner steht morgens auf, wenn er irgendwas nicht mit Überzeugung und Leidenschaft tut. Und ich denke, dass es auch unsere Kunden spüren und dass er auch einen Unterschied nachher macht, warum sie bei uns kaufen und nicht bei einem Wettbewerber, weil wir einfach so viel Überzeugung haben in dem, was wir machen, und nicht einfach nur eine Marke in den Markt spülen und das war's.
Das ist so ein bisschen praktisch das Wertebasierte, was nach außen strahlt. Hat das auch eine innere Wertigkeit oder einen inneren Faktor? Wie lebt ihr als mittelständisches Unternehmen praktisch mit euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Was gilt es da für Werte, die hochgehalten werden?
Da geht es auch darum, dass wir einen Fokus auf den Mensch haben. Also unser Team ist das Allerwichtigste. Ohne Team wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Da können wir noch so tolle Geschäftsführer oder Einzelpersonen haben, aber das Ganze ist ja das Team. Und wir haben unglaublich guten Zusammenhalt im Team. Wir haben wahnsinnig viele Personen, die ganz lange schon da sind, aber halt auch gepaart mit ganz vielen, die noch sehr jung sind, aber dann einen ganz anderen Impuls reinbringen. Und dann ist es immer meine Aufgabe, genau das zu balancieren, sozusagen die Anfang 20-Jährigen mitzunehmen, aber gleichzeitig eben auch das, was die 60-Plus-Personen mitbringen und aus der Erfahrung haben, zu balancieren und da das Beste fürs Unternehmen rauszukriegen. Und ja, dann im Tagtäglichen, klar, spiegelt sich das wieder, dass wir versuchen, alle uns regelmäßig zu sehen, trotz Homeoffice, trotz anderer Standorte, wir extrem viel miteinander auch mal einfach privat was unternehmen, feiern gehen, Quartalsmeetings haben, Townhall-Meetings, wo das gesamte Unternehmen regelmäßig informiert wird, wo wir stehen, eine sehr offene Feedback-Kultur haben, wo jeder seinen Input reingeben soll und das auch wahrscheinlich eines der Themen schon ist, wo so ein bisschen der Unterschied liegt zu vor 20 Jahren und jetzt, dass es viel mehr ein Miteinander ist und das Team in Summe Impulse geben soll und auch selber umsetzen soll, während das vielleicht in der früheren Generation noch eher so ein bisschen mehr top-down war. Einer gibt die Themen vor und dann wird das so gemacht und Punkt.
Die frühe Generation, du hast sie angesprochen und dann lass uns mal in die Anfänge des Unternehmens einmal kurz schauen. 1979 ist die Gründung in Paderborn erfolgt. Du wirst ja wahrscheinlich aus Erzählungen der Eltern oder von Mitarbeitern nur aus der Zeit eine Vorstellung davon haben, was das für eine Zeit war und wie sich das Reifenhandelsgeschäft damals dargestellt hat. Welches Bild hast du denn von den Anfangstagen und was hat das heute noch oder was hat es mit dem heutigen Reifenfachhandelsgeschäft noch zu tun?
Oh, ganz viel tatsächlich. Also damals waren wir im Grunde ein lokaler Reifenhändler, der aber auch schon viel Runterneuerung, LKW-Runterneuerung gemacht hat. Und das ist etwas, was bis heute maximal prägt, weil dieses technisches Verständnis, was wir daraus bekommen haben, und die Runterneuerung haben wir ja auch bis 2023 immer noch gemacht, die prägt eben vor allem die Konstruktion unserer eigenen Marken, Athos, Max. Die prägt aber auch, welche eigenen Marken wir, welche Exklusivmarken wir in das Portfolio aufnehmen. Also die hat technisch ganz, ganz viel Einfluss. Und vom Grundsatz her ist natürlich die Zeit ganz andere gewesen als jetzt. Ne? Das war halt lokal. Das war, da war kein einziger asiatischer Import damals. Das haben wir natürlich jetzt, ist nicht mehr wegzudenken. Man musste damals keine Lieferkettengesetze managen, alle Jahre neue Regulatorien. Das ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten, als es jetzt war. Aber damals hat es genauso Herausforderungen gegeben, wie wir sie jetzt auch haben.
Ja, und Hemmerling hat in den über 40 Jahren verschiedene Entwicklungslinien durchlaufen. Du hast es gerade schon angesprochen. Das war gestartet als lokale Unternehmung, ist im Laufe der Jahrzehnte immer internationaler geworden. Und ihr habt auch im Produktportfolio eine Diversifizierung vorgenommen. Lass mal reingehen in das, was ihr macht im Kern und was ihr vermarktet. Vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen was zu den Standorten sagen und zur aktuellen Mitarbeiterzahl, dann mit unsere Hörerinnen und Hörern mal so von der Größenordnung einen Eindruck bekommen.
Ja, also die gesamte Hemmerling Group sind 80 Mitarbeiter, die primär in Deutschland ansässig sind. Einige Personen sind in Auslandsstandorten ansässig, aber primär sind wir im Kern in Paderborn beziehungsweise remote eben innerhalb von Deutschland. Der Kern des Unternehmens ist Hemmerling Tire Company. Das ist das wie das Unternehmen groß geworden ist, Reifenhandel, Reifenhersteller mittlerweile. Wir haben eigene Marken, wir haben Exklusivmarken und dann haben wir einen klassischen Reifenhandel, wo wir Ware einkaufen, verkaufen, der klassischen bekannten Marken. Dann dazu gibt es das Unternehmen Tires Online Energy, das primär ein IT-Unternehmen, was wir auch schon vor sehr langer Zeit gegründet haben, mit der Denkweise, das, was wir für uns eine IT-Dienstleistung machen, das machen wir idealerweise so gut, dass wir es auch verkaufen können. Stichwort Stammdaten, Precard-Daten. Und dann gibt es innerhalb der Holding Group noch eine Holding- und Besitzgesellschaft, wo wir unsere Assets drüber handeln, wo wir Investitionen in Startups oder in andere Unternehmen machen. Das ist ein separater Bereich. Der Bereich, für den ich primär zuständig bin und im Day-to-Day-Geschäft, ist eben das IT-Unternehmen und Hemmerling Tire Company. Und da genau, also haben wir das über die Jahre hin, denke ich, sehr gut weiterentwickelt von eben dem lokalen Reifenhändler, der auch B2C war, hin zu heute, wo wir eine Mischung sind aus Großhandel und Hersteller. Denn die eigenen Marken, die wir haben, für die sind wir komplett selbstverantwortlich. Wir importieren sie. Wir sind für die komplette Entwicklung dieser Marken verantwortlich und uns gehören die Reifenform in Asien. Das ist ein komplett eigener Herstellersituation. Nicht Produzent, aber Hersteller. Und dann sind wir im Grunde grundsätzlich immer entlang der ganzen Historie überlegt, wo sind Kundenbedürfnisse und wo müssen wir reinarbeiten. Eben, dass wir sagen, wir haben eigene Produkte statt nur der klassischen Handelsmarken. Das ist damals 2008 entstanden, ein Stück davor, als große Reifenknappheit am Markt war und man auch einfach gar nicht so viele Alternativen zu den klassischen Marken und auch ein Stück weit zu den klassischen Vertriebsstrukturen hatte. Ne? Das ist ja so wie heute auch alles sehr politisch, wie Ware verkauft wird und da, glaube ich, sind wir genau in die Lücke rein und haben diese Lücke mit unseren eigenen Marken aufgebaut. Und der Athos ist jetzt mittlerweile auch kein junge Marke mehr, gibt es seit über 17 Jahren. Die haben wir konsequent weiterentwickelt und liefern sie von der Erstausrüstung über den Großhandel bis hin zum Einzelhandel.
Ja, das Commercial-Geschäft, LKW, Busreifen, gerade auch die Interaktion und das Geschäft machen mit Flottenunternehmern hat seine Spezifika. Du hast es gesagt, Thema Athos, eine Eigenmarke, die ihr etabliert habt hier. Und im Räderbereich heißt es Thalas, das ist richtig?
Genau.
Ja, die Gründung, du hast von 2008 praktisch der Einführung dieser beiden Marken gesprochen. Ein Jahr zuvor war, glaube ich, die Dependance in China gegründet worden.
Ja, genau. Weil klar, wir müssen vor Ort ansässig sein. Das war damals nochmal wichtiger als jetzt ist. Mittlerweile brauchen wir keine Dependance mehr vor Ort, sondern wir reisen eigentlich von Deutschland aus dem deutschen Standort regelmäßig dorthin oder mittlerweile kommen sämtliche Asiaten ja auch regelmäßig nach Europa. Die vereinfachten Visa-Situationen machen das möglich. Aber damals ging es natürlich extrem darum, aus dieser Fülle an asiatischen Produktionsstätten rauszufinden, welche hat die gute Qualität, welche hat ein Stück weit weltweit eine Denkweise, die wir in Europa brauchen, welche kann sich anpassen etc. Und das haben wir gerade in diesen Anfangsjahren extrem gut raussondiert. Auch vor 2008 haben wir, sagen wir so, seit Ende der 90er, Anfang 2000er extrem viel Importmarken ausprobiert und getestet, sodass wir im Grunde in dieser Zeit 2006, 2007 in der Lage waren, exakt die richtige Factory rauszufinden, die für uns Atos produziert. Mhm. Und das haben wir dann über die Zeit immer stärker ausgebaut. Und mittlerweile ist es auch deutlich mehr als eine Produktionsstätte, die Atos oder auch Talas produzieren.
Wird aber in China produziert?
Nein, China nicht mehr. Wir haben Thailand, wir haben Vietnam, Kambodscha spielt eine Rolle. Mhm. Stichwort Anti-Dumping-Zölle, dementsprechend wandert das Land immer weiter.
Ja, das haben wir ja seit gestern. Wir sind hier, zeichnen hier Anfang Juni auf. Die EU-Kommission hat auch Anti-Dumping-Zölle definiert für den Bereich der Pkw-Reifen und der Leicht-Lkw-Reifen. Das ist ein stetig durch die Branche waberndes Thema und darauf hin, das haben wir auf der Thaya-Cologne, haben wir viele Gespräche hierzu geführt, wo Leute natürlich darauf gewartet haben, welche Vorgaben macht die EU-Kommission eben auch und was bedeutet das eben auch für Großhandelsunternehmen und für Importeure. Wenn wir darauf mal schauen, ihr wart selber Aussteller auf The Thaya Cologne. Aus dem Großhandelsbereich waren einige Akteure da. Wie seht ihr euch im Moment gerade positioniert im deutschen und europäischen Markt und wie empfindest du im Moment gerade den Großhandelsmarkt, die Situation?
Also ich wäre für uns froh, dass wir auf verschiedenen Standbeinen stehen, weil ich glaube, Unternehmen, die auf eine Karte gesetzt haben, die gibt es entweder jetzt schon nicht mehr oder wird es langfristig nicht mehr geben. Und da auch wieder Stichwort Agilität, das hilft für uns extrem. Mhm. Auch das Thema IT, wir haben schon damals vor über 15 Jahren ein IT-Unternehmen gegründet und das hat uns immer zu unglaublicher Schnelligkeit verholfen. Ne? Wenn es simple Sachen geht, wie einen Webshop einzuführen, jetzt KI besser zu nutzen. Und das sind alles Themen, da muss ein Unternehmen, egal ob Großhändler oder Hersteller, Einzelhändler, muss diese Agilität haben, super schnell zu reagieren und auch ein Team haben, die entsprechend offen genug sind, schnell zu reagieren. Und für uns kann ich sagen, wir haben das und wir haben das auch über die letzten Jahrzehnte immer schon gelebt. Die Großhändler, die da vielleicht etwas eingefahrener sind, haben das sicherlich sehr schwer. Und dann, klar, sehen wir extrem viel Konsolidierung am Markt. Das sind Themen, die wir uns auch anschauen. Wir gucken natürlich auch, wo sind strategische Fits für uns. Aber gleichzeitig hat sich ja auch die ganze Reifenlandschaft ein bisschen verändert. Es geht nicht mehr nur darum, einfach einen Reifen zu verkaufen. Das können mittlerweile ziemlich viele Leute. Es gibt unfassbar viele Marken. Und es geht ja darum, zu dem Kunden zu erklären, welches ist der richtige Reifen. Was ist der beste Reifen für den Use Case des Kunden und für den Kunden rauszufinden, wie er seinen Einkaufsprozess vereinfachen kann. Und da ist es einfach deutlich mehr als einfach nur den Reifen zu verkaufen, sondern IT spielt eine Riesenrolle, Digitalisierung, die da reinspielt. Das ist für uns ein Riesenfokus und wo wir uns auch sicherlich deutlich mit differenzieren zu einem klassischen Großhändler. Und für uns, wir sehen uns immer als ein zweiteiliges Schwert, also eben zum einen die Großhandelsfunktion und zum anderen die Herstellerfunktion. Und dadurch sind auch die klassischen Schwankungen, die wir im Reifenmarkt haben, die sie ja alle 2, 3, 4 Jahre wechseln, ganz gut aufgestellt.
Ja, in der Vermarktung von Commercial-Produkten, Reifen, ist natürlich einfach das ganzheitliche Denken mittlerweile sehr zentral. Also das Thema Flottenmanagement auch, wie kann Software, wie können gewisse Einheiten gemonitort werden auch und wie kann auch der gesamte Zyklus eines Reifens praktisch dann oder Lebenszyklus verlängert werden durch die Runderneuerung, hast du ja schon auch angesprochen. Wenn wir jetzt mal auf euer Eigenthema Atos schauen, was sind so die Grundparameter, nach denen ihr das vermarktet? Also jetzt, ich gehe mal davon aus, dass es nicht nur um das Produkt an sich geht, wenn ihr Flottenbetreiber und Spediteure ansprecht und die auch betreut, sondern auch das Thema Monitoring. Ihr habt da was eingeführt.
Genau. Also vom Grundsatz her vermarkten wir Atos nur über exklusive Partner, die wir relativ handverlesen aussuchen, nämlich Partner, die auch wirklich ein technisches Verständnis haben, die in der Lage sind, den Reifen zu verkaufen, der nicht der günstigste auf dem Markt ist, sondern eben wirklich die Attribute, die der Reifen mit sich bringt, an den Endkunden auch rüberbringen zu können. Mhm. Und über diese Partner verkaufen wir den Atos. Natürlich haben wir als Hersteller auch die Pflicht und die Aufgabe, die Flotten zum Beispiel anzusprechen und zu informieren. Aber in erster Linie sind es die Partner, die verkaufen und die natürlich nachher die Montage machen. So, und dann geht es darum, dass wir uns irgendwo differenzieren vom Reifen. Und eine Sache ist natürlich, dass der Kunde erstmal versteht, welche Bedürfnisse hat er eigentlich. Hat er jetzt das Ziel, seinen Spritverbrauch zu reduzieren? Hat er das Ziel, besonders nachhaltige Flotte aufzubauen? Und da gibt es noch 3 weitere Ziele. Das muss er erstmal irgendwo herausfinden und für sich definieren. Und ich glaube, da sehen wir bei den Flotten ein bisschen auch einen vielleicht Generationenwandel, wo man einfach die Flotte ein bisschen mehr digitalisiert und auch den Reifen eher als einen wichtigen Punkt, wie ein Asset sozusagen sieht. Weil wenn man sich vorstellt, an einem Trailer sind 6 Reifen, das ist ein relativ hoher Anteil vom Kapital des ganzen Trailers. Mhm. Und noch dazu haben diese Reifen einen unfassbar intensiven, großen prozentualen Einfluss, über 40%, wie die Reifen die Gesamtkosten dieses Trailers beeinflussen. Und auf der Zugmaschine genauso. Also sollte ich mich ja eigentlich als Flotte mal mehr damit beschäftigen, welcher Reifen eigentlich wirklich der richtige ist. Und dann auch rauszufinden, ist es jetzt dieses Profil, jenes Profil, auf was möchte ich eigentlich nachher rauszielen. Und gerade mit Themen wie jetzt Vecto haben wir ja im Grunde als Reifenhersteller eine Aufgabe bekommen, wo wir einen Reifen in die eine Richtung optimieren müssen. Das ist aber eigentlich eine ganz andere Richtung als die wir die letzten 20 Jahre optimiert haben. Und deswegen umso mehr heutzutage ist es wichtiger, faktenbasiert Reifen einzukaufen. Und das ist eben das, was wir versuchen mit dem Fleet Management, mit dem Flottengeschäft, mit der Software zu verbessern, dem Kunden zu erklären und per Zahlen aufzuzeigen, was ist der richtige Reifen, entsprechend des Zielparameters, den er erreichen möchte. Und dann machen wir das eben nicht wie im klassischen Sinne Flottenmanagement, wo früher, sag mal, die kleinstbezahlteste Person vielleicht am Wochenende den ganzen Fuhrpark gecheckt hat und das auf den Zettel geschrieben hat und dann irgendwie vielleicht ausgewertet hat oder vielleicht auch nicht. Wir sind ja in Deutschland sehr gut darin, Daten zu sammeln und dann genau nichts damit zu tun, sondern es geht darum zu sagen, ich sammle diese Daten möglichst in der Weise, wo ich sie eh schon sammle, weil ich habe einen Flottencheck, wenn ich meine Hauptuntersuchung habe, weil ich die Reifen sowieso wechsle. Diese Daten werden aufgenommen, die können in jeder Weise ins System eingespielt werden, ob per handschriftlichen Zettel, per digitalem Instrument, wenn ich jetzt einen Probe zum Beispiel habe, und. Alle Varianten sind möglich. Es wird automatisch ins System eingespielt und dann kann langfristig hochgerechnet werden, auch mittels KI, wann wird der Reifen gewechselt werden müssen, wann hat er sein End-of-Lifetime erreicht. Es wird mittels Vergleichsdaten analysiert, ist das eigentlich der richtige Reifen für diesen Einsatz da gerade, ist das Profil das richtige? Was kostet mich eigentlich der Reifen pro Kilometer? Und das ist ja meines Erachtens die zentrale Kennzahl, die jemand im Fuhrpark verstehen muss, egal ob es der Geschäftsführer, der Speditionsleiter oder der Einkäufer ist. Was kostet mich eigentlich dieser Reifen pro Kilometer und ist das der richtige für den Use Case, den ich hier gerade habe?
Sind denn Fuhrparkbetreiberinnen und Betreiber dafür offen? Ich habe auf der Tire Cologne 1-2 Gespräche geführt, auch mit Commercial-Verantwortlichen von Reifenherstellern, war ziemlich überrascht, dass die, also es waren aus dem Premium-Bereich welche, dass sie sagen, ja, im Grunde wird dann doch meistens immer noch über den Preis eingekauft und die ganzen Tools, die wir, also wenn man sich jetzt die großen Hersteller anschaut, ob es jetzt eine Conti ist, eine Goodyear, eine Michelin, eine Bridgestone, eigentlich alle vermarkten ja ihre Produkte auch über die Services, die angeboten werden. Und so habe ich es eigentlich auch immer verstanden, dass das eben auch die Möglichkeit ist, sich vor den chinesischen Herstellern tatsächlich auch so ein bisschen abzusetzen und zu sagen, okay, die drücken ihre Produkte hier so in den Markt rein, aber wir bilden praktisch den gesamten Horizont drumherum auch noch ab. Und dann war eben die für mich verblüffende Antwort, ja, aber die meisten Fuhrparkbetreiber sind für dieses Thema immer noch nicht offen. Erlebst du das genauso?
Ja, also ich würde sagen, 50% sind offen dafür, 50% noch genau gar nicht. Mhm. Das ist eine Frage von finanzieller Bequemlichkeit. Je weniger die da ist, desto mehr muss ich mir dann vielleicht doch mal anschauen, ob das eigentlich das richtige Investment ist, was ich mit meiner Reifenmarke mache und ob ich weiterhin einkaufe bei dem, der mir am besten gefällt persönlich oder nach dem Reifen, der am besten funktioniert. Es ist sicherlich auch eine Generationenfrage. Es ist auch so ein bisschen eine Frage, wie offen ist ein Speditionsleiter dafür, ein Einkäufer, wenn er sagt, naja, das hat ja auch die letzten 50 Jahre auch super funktioniert. Das ist halt eine ganz gefährliche Aussage. Deswegen ja, es findet jetzt Wandel statt. Ja, das wird auch noch länger dauern. Aber es ist auch deutlich einfacher, ein Flottenmanagement zu machen als früher. Wie gesagt, früher war das sehr händisch. Es war sehr personalintensiv. Das brauchen wir heute nicht mehr. Wir können das alles relativ gut per Software und per KI abwickeln. Und dann ist es trotzdem genauso genau, wenn nicht sogar ehrlicherweise genauer, als wenn es jemand händisch macht. Und dann kann ich lieber die Person, die ich im Unternehmen habe, einsetzen, diese Sachen auszuwerten und oder mit dieser Auswertung entsprechende Entscheidungen zu treffen. Und dafür soll ja idealerweise die beste Software da sein, dass ich einfach bessere Entscheidungen treffen kann. Und gleichzeitig darf es auch nicht teuer sein. Viele Speditionen denken immer noch, sie müssen da weiß Gott was investieren und sich irgendwie per Lizenzmodell wahnsinnig verhaften. Das ist alles überhaupt nicht so, sondern im Gegenteil, das ist so günstig und es muss ja so sein, dass das, was ich raushole nach einer Ersparnissen, eigentlich längst die Kosten deckt und sogar in die Ersparnisse natürlich deutlich höher sind. Und das genau ist das, was wir mit der Software können und Stück für Stück wird es gut verstanden und gut angenommen am Markt. Und dann ist es auch egal, ob das jetzt nachher ein Atros-Reifen oder ein Michelin-Reifen ist. Für den Kunden wollen wir gucken, was ist der beste Reifen und das beste Profil für den Einsatz, den er regelmäßig fährt. Und da darf jetzt nicht mehr ein Bauchgefühl reinspielen. Die meisten Kunden können das gar nicht einschätzen. Fahren sie Langstrecke, fahren sie Nahverkehr, was heißt das eigentlich genau? Das kann ich aber alles über Telematik auswerten mittlerweile. Und wie gesagt, da braucht kein Bauchgefühl mehr reinspielen, sondern das sind ganz klare Fakten, nichts anderes.
Ja, jetzt sind wir schon sehr im Kerngeschäft in eurem, der Hämmerling Group, gewesen und in dem, wie du auch tatsächlich ja die Grundparameter sortierst, im Unternehmerischen dann tatsächlich auch. Ich würde ganz gerne mal schauen, du bist die junge Generation, die jetzt neu am Ruder ist hier und der Betriebsübergang. Du hast auch innerhalb des Familienunternehmens schon eine längere Geschichte gehabt. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen, wie du Kontakt aufgenommen hast als Kind beispielsweise schon oder wie dann dein beruflicher Werdegang war und dann dich hereingeführt hat in die Geschäftsführung?
Ja, klar, also gedanklich bin ich irgendwie immer schon mit dem Thema natürlich vertraut, verbunden. Reifengeruch ist für mich Heimat sozusagen. Und ich habe immer schon im Unternehmen gearbeitet, in allen möglichen Positionen. Früher auch in der Servicestation zum Beispiel ganz klassisches Pkw-Reifen an Endkunden verkauft und so weiter. Dann bin ich zum Studium aus Paderborn weggegangen Richtung Rheinland und wollte eigentlich nach dem Studium gar nicht ins Unternehmen einsteigen, erstmal was anderes anschauen. Dann war das aber genau der Moment, wo wir unsere eigenen Marken entwickelt haben und wo wir auch internationaler geworden sind. Das war immer ein Aspekt, der mir persönlich fehlt. Ich mag gerne Kulturen, Sprachen, Menschen, Reisen. Und das heißt, das war so genau die Option, vielleicht doch reinzugehen und zu sagen, okay, ich kann hier eine Marke aufbauen, ich kann ein komplettes Distributionsnetz aufbauen, ich kann mich um alle Parameter, die damit einhergehen, kümmern. Genau, und deswegen ist die Entscheidung dann relativ einfach gefallen, doch direkt nach dem Studium, also 2009, ins Unternehmen zu gehen. Und dann habe ich klassisch Vertrieb erstmal gemacht. Das ist auch das, wo meine Leidenschaft für ist. Mache ich noch heute eigentlich am liebsten. Beschäftige mich am liebsten mit dem Kunden oder mit dem Produkt. Und habe dann eben Atros aufgebaut, habe Vertrieb mit dem Export gemacht, die Erstausrüstung und. 2014 dann Mitglied der Geschäftsleitung. Schon ein bisschen übergeordnetere Themen reingeschnuppert. Dann war ich 5 Jahre im Ausland. Das war primär für den Job meines Mannes. Da waren wir in Singapur, wobei ich in der Zeit auch unser Office in Dubai, wo wir Handelsgeschäft betrieben haben, aufgebaut habe. Und bin dann 2022 zurück ins Unternehmen gekommen, also nach Paderborn. Und habe dann die operative und die Gesamtverantwortung übernommen für die Hämmerling Tire Company und Tires Online. Und dann sind meine Eltern auch komplett aus den Bereichen raus und haben sozusagen die Übergabe vollendet. Die hat natürlich schon immer ein Stück für Stück angefangen, ne? Mal ein Stück mehr, mal ein Stück weniger, wie das auch klassisch ist, wenn man natürlich ein Unternehmen aufbaut, das übergibt man ja nicht von heute auf morgen, sondern für beide Seiten idealerweise Stück für Stück. Und genau, jetzt 2026 verantworte ich die beiden Unternehmen und innerhalb der Holding sind wir mit der gesamten Familie verantwortlich und auch inhaltlich arbeiten wir für die Holding alle zusammen und die beiden Einzelbereiche, die manage ich.
Und das Thema unternehmerische Kultur und auch sowas wie ein Führungsstil, hast du dir da vorher Gedanken drüber gemacht oder hast du es einfach auf dich zukommen lassen?
Ich glaube, ich bin schon seit 2009 einfach relativ gut ins kalte Wasser geschmissen worden. Ich glaube, rückblickend, wenn ich immer überlege, was ich da alles gemacht habe oder wie ich mit irgendwie Anfang 20 vor großen Kunden saß und mir da relativ wenig Gedanken drüber gemacht habe, sondern das war einfach so. Ich habe da relativ viel Rückendeckung mitbekommen. Ich hatte schon immer relativ gutes, breites technisches Verständnis, wahrscheinlich mehr als jeder Teilnehmer am anderen Ende des Tisches. Von daher habe ich mich selber da herzlich wenig in Frage gestellt. Rückblickend denke ich, mein Gott, bisschen naiv manchmal. Mal fast schon. Aber das heißt, ich bin relativ gut reingekommen und dann sind viele Sachen Stück für Stück passiert. Das war nie offiziell, jetzt hier bist du alleine verantwortlich oder jetzt hier musst du alles alleine machen, sondern ich habe immer eine Rückendeckung und habe immer eine Option zu fragen, wenn ich irgendwo Themen habe. Natürlich gab es auch Rückschritte. Ne? Manchmal sind wir 2 Schritte nach vorne gegangen in der Übergabe und 5 wieder nach hinten. Aber ich glaube, da haben wir beidseitig ein extrem gutes Verständnis füreinander und haben eine extrem gute Kommunikationslinie. Das ist jetzt ein Prozess, der sicherlich über 10 Jahre gegangen ist. in dieser gesamten Übergabe. Und natürlich habe ich auch einen komplett anderen Führungsstil. Ne? Mein Vater hat sehr klassisch top-down das Unternehmen geführt. Und für mich ist wichtig, dass die einzelnen Teammitglieder Entscheidungen treffen können, dass sie möglichst wenig mich fragen müssen, dass Teamleiter für ihr Team die Entscheidungen treffen und dass ich möglichst viele Personen im Team habe, die Dinge besser oder genauso gut wissen wie die Geschäftsleitung und wir alle zusammen das Beste fürs Unternehmen organisieren. Das heißt nicht, dass wir komplett alles demokratisch entscheiden. Also ein Stück weit ist auch top-down sicherlich sinnvoll in manchen Diskussionen. Wir können uns nicht zu Tode diskutieren. Mhm. Aber ich möchte einfach, dass das Team selbstständig Entscheidungen trifft. Ich muss nicht in jedes Thema involviert werden. Die können alle hervorragend selber ihre Entwicklungen vorantreiben und in regelmäßigen Abschnitten besprechen wir eben den Stati. Und das, glaube ich, haben wir gerade jetzt über die letzten 3 Jahre extrem gut reingebracht und wir haben ein extrem gutes Team, die Themen vorantreiben können und die auch jetzt diese ganze Transformation von eben früherer Geschäftsführung hin zu jetziger extrem gut mitgemacht haben.
Und beratend ist dann dein Vater aber auch immer noch dann tatsächlich mit dabei und auch das Thema, also wenn wir gerade über das Thema Digitalisierung sprechen, du hast eben die KI genannt und generell auch diese Linie von Softwareentwicklung, die im Unternehmen seit jeher existent war, das ist ja auch, denke ich, auf eine Haltung deines Vaters auch damals zurückzuführen. Deshalb denke ich auch, dass er für die neuen Digitalisierungsthemen dann auch ein Verständnis hat und das auch befürwortet.
Ja, also befürwortet auf jeden Fall, klar. Ich würde sagen, in der Digitalisierung ist er vielleicht gar nicht so sehr involviert, weil das ist gar nicht so sehr sein Ding. Er macht ganz viele Sachen einfach am liebsten immer noch auf dem Papier oder im Kopf. Er ist dafür bekannt, sämtliche Zahlen im Kopf zu haben. Und das ist zum Beispiel auch ein Thema, wo ich ihn gerne zur Rat ziehe. Der hat relativ gutes Kopf- und Bauchgefühl, wenn er Dinge sieht, wo eventuell ein Haken ist oder wo man mal tiefer drauf gucken müsste. Mhm. Im Day-to-Day, wenn wir jetzt neue Profile entwickeln oder wenn wir, wie wir unser Vertriebskonzept machen, da ist er nicht mehr involviert. Er hat mal gesagt, er möchte einfach am liebsten nur das machen, was ihm Spaß macht. Also das heißt, die beiden reisen extrem viel. Die sind ganz herzlich wenig nur noch in Paderborn. Also da muss ich jetzt schon wirklich einen Termin vereinbaren, damit wir uns irgendwie mal zusammensetzen können. Ansonsten, glaube ich, klar, hat er da ab und zu, wo er sagt, Mensch, guck dir doch mal das und das nochmal an oder hast du mal daran gedacht oder manchmal sind es auch Kleinigkeiten, wenn er über den Hof geht und sagt, hey, also hier, das geht aber so und so nicht. Aber das ist wirklich jedes Jahr weniger, jedes Jahr, dass er einfach auch andere Baustellen hat, um die er sich kümmert. Wir haben andere Themen noch, wo wir unternehmerisch sehr eng zusammenarbeiten. Wir haben gerade ein Unternehmen noch gegründet, wo es um erneuerbare Energien geht. Das macht Spaß und da kümmert er sich mit Leidenschaft drum. Immobilienthemen machen wir zusammen, aber im Reifenportfolio deutlich weniger. Ja. Und IT definitiv auch, ja.
Wenn es um dich als Geschäftsführerin geht und um das unternehmerische Wirken, hast du vielleicht Schlüsselmomente oder so, wo in den letzten Jahren, wo du gemerkt hast, also positiver wie auch negativer Art, das ist genau das, was ich machen will, diese Herausforderung suche ich oder das hat jetzt einfach wirklich gefluppt oder man hat mal über Fehler lernt man ja ganz viel, man muss den Umweg gehen und hat tatsächlich irgendeine Kernessenz begriffen von irgendwas. Fällt dir irgendein Moment in den letzten Jahren ein, wo du so gemerkt hast für dich, ich mache genau das, was ich machen will?
Ich glaube, immer noch größte Adrenalin oder Nervenkitzel ist ein bisschen bei allen Vertriebsthemen. Wenn wir größere Aufträge gewinnen, wenn wir einen Kunden überzeugen können, der vielleicht sonst noch nicht einfach zu überzeugen war, das sind immer noch Sachen. Und wenn ich da jetzt das Team befähigen kann, wie wir das organisieren können, das macht immer noch am meisten Spaß in jedem Fall. Also alles, was Richtung Vertrieb geht. Wir haben extrem viel umorganisiert in der Einkaufsstrategie in Asien. Und das ist sicherlich auch, wo ich viel Erfahrung mitbringe durch die 5 Jahre in Singapur. Sehr große Asien-Affinität. Und da auch jetzt zu sehen, das, was wir umgebaut haben, zeigt sich in Zahlen. Das macht Spaß. Ich habe gleichzeitig sehr viel das Unternehmen ein Stück weit, ich sag mal, lean aufgebaut, wo wir sagen, so Themen wie, wir hatten mal ein Unternehmen in der Türkei, wir hatten was in Serbien, das machen wir nicht mehr oder eine Runderneuerung, die wir schließen, weil wir das anders organisieren und lieber einen Partner outsourcen. Das sind Sachen, wo man seine eigene Note reinbringt und wo man seine eigene Denkweise auch reinbringt. Und wenn die Sachen funktionieren und wenn das Team das mitträgt, wenn die Kunden den Mehrwert dadurch sehen, dass das, was nachher Spaß macht und man sagt, jo, das hat Hand und Fuß hier und das mache ich gerne weiter.
Und als klassisches mittelständisches Unternehmen auch mit, denke ich, einer sehr starken regionalen Verbundenheit. Ich meine, wir haben jetzt vorher darüber gesprochen. Ich bin bei euch in Paderborn noch nie vor Ort gewesen, konnte das so noch nicht erleben. Aber bei allem, was ich so gelesen habe und bisher gehört habe, gibt es da eine starke regionale Verbundenheit auch, die sich auch durch die Mitarbeiterschaft dann ausdrückt, denke ich, ne?
Ja, absolut. Also bist jederzeit herzlich eingeladen. Das auf jeden Fall, wenn du in der Nähe bist, einfach mal dir ein Bild zu machen. Aber klar, Paderborn ist, ich sag mal, immer die kleinste Großstadt in Deutschland. Wir haben, glaube ich, eine ganz gute Mischung aus Personen aus Paderborn, aber eben auch aus dem Rest von Deutschland. Sportliche Themen vor Ort sind natürlich ein Riesenthema. Jetzt ist der SC Paderborn in die erste Bundesliga aufgestiegen. Klar, sind das auch Themen, die wir mit verarbeiten im Social Media zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite sind wir ja natürlich mittlerweile ein europaweit agierendes Unternehmen. Da ist jetzt Paderborn vielleicht nicht mehr so das erste Thema, was wir irgendwie nach außen tragen. Aber das ist natürlich immer unser Heimathafen und hat ganz, ganz viele Vorteile. Wir nennen das auch immer so ein bisschen das Herz von Deutschland. Wir sind logistisch an einem perfekten Standort dort. Wir haben ganz viele Cross-Docks von großen Logistikern da, was uns befähigt, dass wir sehr schnell Ware in ganz Europa verschicken können. Und von daher, das hat für uns einen Riesenpunkt, aber ist in den Jahren ein Stück weit nach hinten gerutscht. Und dann geht's, das Thema Europa ist wichtiger.
Das Großhandelsgeschäft im Reifenmarkt ist auch von diesen starken Konsolidierungsbewegungen gekennzeichnet, auch über Ländergrenzen hinweg. Das hast du eben genannt. Wenn du auf die Hämmerling Group in 10 Jahren schaust, was siehst du da?
Auch ein wachsendes Unternehmen, ganz klar, aber auch nicht nur im klassischen Sinne, dass der Reifengroßhandel wächst, sondern vor allem wird das Thema Athos wachsen, unsere eigenen Marken werden wachsen. Wir schauen uns natürlich auch an, wo gibt es strategische Fits, wo wir konsolidieren können, ganz klar, da wird es auch Ergebnisse geben, die man in 10 Jahren sieht. Und ansonsten werden wir die gesamte Unternehmensgruppe größer machen und ich glaube, der Scope auch an Investitionen ist größer, als es vielleicht vor 20 Jahren war. Da geht es eben dann auch viel um IT-Themen und um zusätzliche Themen rund um den Reifen.
Ich danke dir für die tiefen Einblicke in euer Geschäft der Hämmerling Group. Wir beobachten das natürlich weiterhin und bleiben in Kontakt. Und die Einladung, nach Paderborn zu kommen, nehme ich natürlich dann gerne mal an. Ich danke dir.
Vielen Dank auch meinerseits.
Und euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich wünsche euch noch eine erfolgreiche Woche. Es ist ja im Sommer alles so ein bisschen runtergedampft jetzt. Deshalb ist es vielleicht auch ganz schön, sich zwischendurch mal einen Podcast anzuhören. Und ich wünsche euch einen schönen Sommer noch und dir alles Gute, Caroline.
Dankeschön, dir auch.